Geht's euch gut? Ich glaube, ich möchte am Anfang kurz zwei Dinge kurz ansprechen. Das eine, also das Wort Erweckung ist ja, also mir ist es wichtig, dass da das oft in unserer Mitte fällt, dass wir verstehen, also wenn du heute neu bist oder wie auch immer, dass wir verstehen, wie wir das füllen und was wir damit meinen, weil das kann ja irgendwie alles bedeuten. Also zum einen ist Erweckung, alles gut, Lydia? Soll ich anders stehen? Nö, es könnte ja sein, ich stehe gut. Also, zum einen bedeutet das ja, dass dort wieder etwas aktiviert wird, was ursprünglich normal war oder was schon mal da war. Also das, wie Gott sich Dinge schon immer vorgestellt hat. Und das Zweite, wenn wir das Wort in der Bibel anschauen, dann kommt es nur zweimal vor. Und es geht immer darum, dass Gott sein Volk zurüstet und in das Ursprüngliche zurückbringt. Und ich glaube, da ist die erste Richtung von dem, was Gott vorhat, etwas in deinem Herzen zu tun, dass etwas normal wird und dass dann durch dich etwas weitergegeben wird von Gottes Normalität. Ich kann nur sagen, ich glaube nicht, dass Erweckung etwas ist, was irgendwie nur von außerhalb kommt und man keine Ahnung hat, warum und wieso. Wir haben vorhin dieses Ding aus China gehört, von dem, dass Menschen in die Gemeinde rennen und die Berichte sind wahr. Ich kenne jemanden, der ist mit ein paar Leuten dort näher befreundet. Und er sagte, es war vor ungefähr 6 Wochen, als die Pastoren in den Gemeinden angefangen haben, sich vorzubereiten, in die abgesperrten Gebiete zu gehen, um für Menschen zu beten, dass Gott heilt. Nachdem die das gemacht hatten und Gott geheilt hat, ist die Gemeinde dafür bekannt, dass die Kraft Gottes dort ist. Deshalb rennen die Leute alle, also nicht alle, aber ein großer Teil in die Gemeinden. Erweckung ist das, wo man sieht, Menschen kommen und suchen in großem Maß die Kraft Gottes. Aber wie Erweckung startet, ist mit persönlicher Bereitschaft hinzugehen. Ich glaube, das ist mir wirklich wichtig. Es gibt einen Preis, dass die Dinge passieren. Und es gibt eine Entscheidung in unserem Herzen, ob wir Zuschauer, Beobachter und Anfeuerer sind von dem, was passiert, was der Hammer ist, oder ob wir Träger sind. Wir können beides haben. So, und Gott möchte in uns wirklich was anzünden. Und das Zweite, und damit will ich zu dem kommen, was ich für heute mit uns teilen möchte. Wir sind immer noch in dieser großen Serie. Heute möchte ich ein paar Dinge einfach mit uns teilen und hauptsächlich will ich ein paar Dinge in unserem Leben oder auch ein paar Glaubensüberzeugungen, die wir vielleicht haben, herausfordern. Ich glaube, Gott ist gut, wir haben so viel von Gottes Wirken schon gehört, von dem, wo er heilt. da wurde schon einiges heute ausgesprochen. Ich glaube, dass der Geist Gottes weitergeht und persönlich in deinem Leben heute Dinge verändert, heilt, wohltut. Aber es gibt einen anderen Bereich, oder nicht einen anderen Bereich, aber es gibt Dinge, wo wir gefragt sind. Wo irgendwie das, was er tut, das können wir nicht machen. Aber ich glaube, was wir machen können, dass wir manches verhindern. Und ich will mit uns heute über den Lebensstil von Jesus reden, ein paar Dinge anschauen. Und ich glaube, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Ruhe, die er hatte, und zwischen dem übernatürlichen Leben, das er führte. So, und jetzt gucken wir uns ein paar Sachen an. Wir kommen immer noch von dieser Bibelstelle. 1. Mose, Garten Eden. Das, wie Gott sich ursprünglich Dinge vorgestellt hat und die Dinge, die er wieder erwecken und wiederherstellen möchte als normal. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Hier sehen wir etwas von Gottes Auftrag, fruchtbar zu sein, sich zu mehren, die Erde zu füllen, sie sich untertan zu machen. Dieses Wort ist im Deutschen leider so furchtbar verprägt. Wir hören das oft immer als unterdrücken. Ich will es nutzen in dem ursprünglichen Sinne, im Sinne von ordnen und zum Leben bringen. Genauso dasselbe mit dem Wort herrschen. Sich nicht regieren zu lassen, selber zu bestimmen. Und ich habe am Anfang keine Bibelzitate, aber ein paar Grundsätze, also vielleicht nur mal zum Nachdenken. Es gibt in der Wirtschaft so einen Spruch, der ist nachdenkenswert. Jedes System bringt genau die Ergebnisse hervor, für die es konzipiert wurde. Wahr oder falsch? Also müssen wir nicht lau, also die Zeit reicht nicht, aber jedes System bringt genau die Ergebnisse hervor, für die es konzipiert wurde. Nicht automat? Ja, naja. Also ich sage mal, was hier vorne gesagt wurde. Naja, jedes System hat das Potenzial. Also, wir machen es einfach. Wir gucken mal mich an. Mein Aussehen ist die Summe von meinen Entscheidungen, meinen Essgewohnheiten und der Menge an Sport, die ich treibe oder nicht treibe. Ich habe die Ergebnisse, die ich durch mein Verhalten hervorbringe. Es gibt eine Veranlagung, all die Sachen. Wenn wir in Firmen schauen oder was auch immer, dann ist es doch so, dass in einem Unternehmen die Kultur lebt und die Firma auf die Art und Weise reagiert, wie das die Menschen und Mitarbeiter, die dort arbeiten, am Ende leben. Da hat jeder Anteil davon und nicht alles, was dort passiert, ist das, was du persönlich möchtest, Aber es ist am Ende die Summe von dem, was gelebt wird. Das ist der Grund, warum manche Menschen sagen, wir waren jetzt auf Klassenfahrt, also ich war da mit dabei, und da war ein Lehramtsstudent, der jetzt im Sommer in sein Referendariat beginnt, und der hat sich in unterschiedlichen Schulen beworben, und der war auf einer anderen Schule vorher, hat dort ein paar Praktikas gemacht und sagte, in der einen Schule, Name unbekannt, oder ich will ihn hier nicht nennen, da will er kein Praktikum machen und wird er auch keins machen, weil wenn er dorthin geht, dann wird das Einzige, was er lernen kann, Folgendes sein: Wie kriege ich eine Klasse gebändigt? Er wird nicht lernen, wie kann ich mich fachlich weiterentwickeln, wie kann ich Stundenpläne ausarbeiten, die aufeinander aufbauen und die Klasse voranbringen. Weil das in der Schule mit den Überzeugungen, mit der Art und Weise, wie dort Dinge gelebt werden, so nicht möglich ist. Die Schule bringt die Ergebnisse hervor, die durch die Haltung Einzelner hervorgebracht werden wird. Und dann haben wir uns auch kurz hier über die Oberschule Weißig unterhalten. Dort würde er gerne hin, weil dort ist nicht alles perfekt, aber dort ist das anders. Und ich muss so zurückgucken. Ich habe jetzt ein paar Lehrer dort kennengelernt. Vor 20 Jahren und wahrscheinlich auch noch vor 15 Jahren hatte die Oberschule in Weißig echt einen schlechten Ruf. Internes Wissen, ich sage das jetzt mal nicht über Band und zum Nachhören. Aber es die Oberschule Weißig hatte wirklich einen schlechten Ruf. Und es war eine Folge von verschiedenen Dingen. Von Lehrern, von äußeren Umständen, die Sporthalle, die hat gestunken, das, schon beim Reinkommen ist dir fast die Lust vergangen. Verschiedene Faktoren. Und es gab Menschen, die sich investiert hatten, die was verändern wollten, und die haben was verändert. Was ich sagen will, ist, mein Einsatz oder dein Einsatz und unsere Überzeugungen, die machen einen Unterschied. Und wenn es Dinge gibt in unserem Leben, wo wir mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind, dann ist es vielleicht an der Zeit, etwas an unseren Glaubensüberzeugungen zu ändern. Ich glaube, das gilt auch in unserem geistlichen Leben. Ich glaube, es gibt manchmal, so Sachen, ich bleibe mal bei mir, wir gucken wieder mein Aussehen an, man guckt mal Werbung und dann sieht man so Leute oder kennt sogar Leute, wo man sagt, wow, wirklich, also, wow. Die können essen wie die Weltmeister, da sind wir uns einig, also da sind wir gute Freunde, aber die sehen aus wie aus dem Modelkatalog. Und dann guckt man genauer hin und dann sieht man Sport, Ernährung, und ich denke mir, hätte ich auch gerne. Und dann guckt man noch genauer hin und sieht, die trainieren, die stehen früh auf. Und dann merkt man, ich hätte gern die Ergebnisse, aber nicht ihren Lebensstil. Aber die Ergebnisse sind die Folge von einem Lebensstil. Und ich glaube, dasselbe gilt im Geistlichen. Auch wenn wir über das Übernatürliche reden, dann glaube ich, gibt es ein paar Dinge, die Jesus vorgelebt hat, von denen wir lernen können. Und die Ergebnisse werden nicht einfach so kommen, sondern sie sind die Folge von einem Lebensstil, in den wir treten. Ich muss nochmal jemand Kluges zitieren. Albert Einstein. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ich mache Platz, dann könnt ihr besser fotografieren. Sehr gut. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ich glaube an Veränderung und ich glaube daran, dass Gott immer wieder uns schütteln möchte, weil er möchte uns in sein Bild hineinprägen. Und da geht es nicht darum, was läuft falsch, sondern was möchte er an Schönheit hervorbringen. Ich glaube, deshalb schüttelt es. Es gibt im jüdischen Sprichwort, was sagt, ich mag das sehr, wenn du die Bibel liest und sie dich nicht ärgert, dann hast du nicht die Bibel gelesen. Ich glaube, dass wir durch Herausforderungen wachsen. Ich glaube, dass es ein Schütteln braucht, um uns aus unserer Bequemlichkeitszone herauszulösen, um andere Ergebnisse zu erhalten, weil wir nochmal neu über Dinge nachdenken. Matthäus 11, da sagt Jesus, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also wir wissen ja, weil es Jesus gesagt hat, ist es wahr und richtig und müssen wir Amen sagen oder tun das manchmal. Aber komm ganz ehrlich, kennen wir nicht auch diese Momente, wo wir sagen, ja Jesus, schöne Wunschvorstellung. Ich finde, mein Leben ist alles andere als leicht und auch das Leben mit dir ist alles andere als sanft und leicht. Irgendwie habe ich ein Leben, was vollgepackt ist mit Stress und Herausforderung. Und wenn wir schon mal dabei sind, Jesus, brillante Idee, geplagten und gestressten Leuten was über ein Joch zu erzählen. Also Joch ist ja dieses Ding, was man zwischen zwei Ochsen spannt. Und es ist beides. Es ist sowohl ein Arbeitsinstrument als auch die Lehre eines Rabbis. Also die Lehre eines Rabbis hatte ich vor einiger Zeit mal irgendwo in der Predigt, ich weiß nicht in welcher, aber schon mal erzählt, da habe ich das ein bisschen ausführlicher gemacht. Das, was Jesus sagt, das ist sein Anspruch. Das Leben, wie Gott sich das vorgestellt hat mit ihm, ist leicht. Ist wirklich leicht. Aber gleichzeitig spricht Jesus hier, dass sein Joch leicht ist. Und wenn man so gestresst ist und viel zu viel hat, gibt es dann nicht so dieses Ding, wo man sagt, oh, jetzt bräuchte ich Urlaub, einfach mal nichts machen, 5 Wochen nur die Beine hoch, dann wird es wieder gehen. Was ich interessant finde, wenn man ein bisschen älter ist, hat man den Vorteil, dass man Werbung aus verschiedenen Jahrzehnten kennt. Witzig ist, Werbung aus meiner Kindheit, da war Luxus irgendwie immer so ein Ding, Boot am Comer See, da entlang schippern, am Strand entlang flanieren. Wenn man heute Werbung anguckt, hat die viel mehr mit Geschäftswelt zu tun, mit Meetings, in denen man ist, große Privatjets, in die man steigt, um schnell nochmal wohin zu kommen. Und es zeigt irgendwie auf, was wichtig ist oder was Luxus bedeutet. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, in der Bedeutsamkeit durch gefüllte Terminkalender kommt. Frag mal jemand, wie geht's dir? Eine Standardantwort ist, vielen Dank, ja gut, aber voll. Das ist irgendwie unsere Definition von Bedeutsamkeit. Und ganz ehrlich, wenn Gott auf irgendeine Art und Weise es machen würde, dass unser Tag 10 Stunden mehr hätte, ich will dir sagen, du hättest nichts gewonnen. Weil das Problem ist nicht die Zeit, sondern unser Umgang damit. Wahrscheinlich würden wir alle unseren Tag noch mehr mit den Dingen füllen, die wir jetzt eh schon haben. Weil das jetzige ja auch noch nicht reicht. Und dann würden wir am Ende des Tages, nachdem wir 10 Stunden noch mehr Dinge gemacht haben, dieselbe Antwort geben. Oh, voll. Ich brauche dringend Urlaub. Vielleicht ist die Antwort von Jesus doch brillant. Was, wenn Jesus hier über eine Art zu leben und zu arbeiten spricht? Was, wenn er davon spricht, dass die Art und Weise, wie er Leben vorgelebt hat, leicht ist? Also das Arbeiten leicht ist. Ich glaube nicht an Schlaraffenland. Und ich glaube, das ist das Leben nicht. Und ich glaube auch, dass Leben mit Jesus nicht Schlaraffenland ist. Aber ich glaube, dass es eine Art und Weise zu leben und zu arbeiten und zu gestalten gibt, die wirklich leicht ist. Nicht, weil wir nichts mehr zu tun haben, sondern weil wir anfangen zu herrschen. Wenn ich mir den Lebensstil von Jesus anschaue, dann sehe ich bei ihm, er hat gewirkt aus dem, dass er beim Vater heraus war. Denn ich kann nichts von mir heraus tun, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Jesu Leben war immer wieder geprägt von Rückzug. Auf der anderen Seite war sein Leben wirklich voll. Jesus war in Menschenmenge, war umringt, da gab es Anfragen und was er noch hätte alles tun sollen. Er hatte so beides. Ich kann mir irgendwie Jesus nicht vorstellen, so wie ich manchmal, gehetzt von Termin zu Termin. Oh Jesus, also wenn die Leute zu ihm kommen, ah du, gerade schlecht, ich habe gerade noch eine wichtige Rede in Jerusalem. Oder schreib mir mal eine Mail, mein Petrus, der wird sich das dann mal angucken und wird dir innerhalb von 3 Tagen irgendwie eine Antwort zukommen lassen. So. Wäre ja auch ein Ansatz. Ja. Wirken und Ruhen, Rückzug, Menschen zugewandt. Ich hatte, das halte ich wirklich für nachhörenswert, etwas über den Sabbat gesprochen, was ein fester Bestandteil von dem Leben Jesu war. Sich zu konzentrieren und zu fokussieren, nicht als ein religiöses, ich darf nicht arbeiten oder ich mache mal all die unerledigten Aufgaben am Haus ohne Geld, aber ich und unter der Woche gehe ich für Geld arbeiten, sondern es war wirklich ein Platz oder eine Zeit, in der es um Beziehung zu Gott ging, Beziehung zu Freunden, um das Leben zu feiern und zu genießen, um aufzutanken, um sich auszurichten, Inspiration zu bekommen. In Daniel 7, Vers 25, da steht wirklich was Nachdenkenswertes. Und da geht es um den Feind. Und da heißt es, und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen, also uns, des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Ordnungen zu ändern. Also dieses Aufreiben, ich empfinde, das ist doch die Zeit, in der wir leben. Unsere Zeit, die ist wirklich spannend, aber ich finde, sie wird immer voller. Und ich will gar nicht gegen irgendwelche technische Neuerungen reden. Das ist nicht mein Anliegen. Aber ich glaube, dass es Dinge gibt, die uns wirklich vom Wesentlichen abhalten. Das ist jetzt gar nicht hier reingeschrieben. Wartet mal kurz. Ja, die Technik ist spannend. Ich will ein bisschen was über Zeit mit uns teilen. Kennt ihr die Geschichten von irgendwelchen Erweckungspredigern, die morgens um 4 aufgestanden sind, um zu beten? Ich kenne nur solche Geschichten. Und ganz ehrlich, bis vor ein paar Wochen stand ich da staunend und ehrfürchtig davor. Bis vor ein paar Wochen. Dann ist was passiert, was mich erschüttert hat. Ich habe was gelesen. Ein Kurzüberblick über die Zeit. Und da ist mir was bewusst geworden. Als Jesus lebte, lebte er in dem Zeitalter von Tag und Nacht. Von Tag und Nacht. Viele Erweckungsprediger, die ich gelesen habe, die lebten auch noch in diesem Zeitalter von Tag und Nacht. Ich will mich jetzt nicht ganz genau festlegen, aber im Winter, so ungefähr um 5, 5:30 wird es dunkel. Ganz ehrlich, wenn ich um 6 ins Bett gehe, dann wüsste ich um 3 schon nicht mehr, was ich tun soll. Dann ist morgens um 4 zu beten gar nicht mehr so spannend. Und bitte, mir geht's nicht, ich will die Bedeutung von Gebet und Zeit mit Gott, ich will die noch herausstellen. Aber der Punkt ist, es ist nicht etwas völlig Übermenschliches, für das ich es oft gehalten habe und mein Rückschluss war, ich schaffe das oft eh nicht. Mein Leben ist so voll und ich erlaube es mir manchmal nicht, die Dinge zu ordnen für das, was mir wirklich wichtig ist. Das ist mein Problem. Also, Zeitalter von Tag und Nacht. Dann gab es irgendwann die Unterteilung in Stunden. Und es ist irgendwie spannend, wenn man liest, was Leute damals geschrieben haben, was passiert. Dass der Tag zerteilt wird, dass man sich einer Diktatur von Zeit und Einteilung untergibt. Dann gab es irgendwann die Erfindung von der Glühbirne, die ich liebe und ich will sie nicht missen. Und da gibt es so viele tolle Entwicklungen, die ich alle feiere. Aber ich will an der Stelle nur mal sagen, es gibt auch etwas, was uns dazu gebracht hat, noch mehr und noch länger arbeiten zu können. Weil wir jetzt ja mehr Tag, also mehr Licht haben. Weil wir ja den Strom bezahlen müssen. Es gibt so viele Erfindungen, die uns irgendwie das Leben leichter machen sollen und gleichzeitig merken wir, manches davon bringt uns noch mehr in diesen Stress. Irgendwann wurde mal ein Computer erfunden, damit man schneller Briefe schreiben kann und Dinge löschen kann. Und der Computer ist super. Aber ich finde nicht, dass er uns mehr Zeit gebracht hat. Ich finde eher, dass er uns mehr Zeit raubt. Es gab 2007 eine Erfindung, die genauso bedeutsam ist wie die Erfindung des Buchdrucks. Aus meiner Sicht. 2007 war es Steve Jobs, der das erste iPhone vorgestellt hat. Und wir in das digitale Zeitalter eingetreten sind. Und was ich wirklich spannend finde, es gibt ein paar Untersuchungen. Jugendliche haben im Alter von 18 Jahren ungefähr 10.000 Stunden am Handy verbracht. Der durchschnittliche Handynutzer toucht 1.837 Mal am Tag auf sein Telefon. Und ganz ehrlich, ich bin davon auch betroffen. Im Durchschnitt schaut man 20 Stunden in der Woche auf dieses Gerät. Soziale Medien, alles Mögliche. Jemand hat das mal ausgerechnet mit diesen 10.000 Stunden. In dieser Zeit könnte man ein Studium vollenden. In der Zeit könnte man locker eine Lehre vollständig abschließen und noch ein Jahr arbeiten. Und ich sage nicht, hau das Ding weg. Aber ich glaube, dass es ohne Probleme möglich ist und ohne große Anstrengung 50 Bücher im Jahr zu lesen. Ich lese gerne, ich glaube, das ist locker möglich. Wenn man ein Drittel von dem reduziert, man könnte die Zeit auch zum Gebet nutzen oder Bibel lesen oder was auch immer dir wichtig ist. Ich will nur sagen, es gibt ein paar Zeitfresser, die für uns so normal sind, weil wir uns so sehr daran gewöhnt haben, dass sie unser geistliches Leben echt beeinträchtigen. Ich habe was Witziges gelesen. Ich versuche zurzeit, ohne Facebook neue Freunde zu gewinnen. Ich laufe jeden Tag auf der Straße herum, zeige Passanten willkürlich Fotos davon, was ich heute eingekauft oder gekocht habe. Dann erzähle ich allen, wie ich mich gerade fühle, stupse jeden an, der mir über den Weg läuft, gehe in Geschäfte und rufe laut, gefällt mir, nicht ohne Erfolg. Bis jetzt habe ich 3 Follower, 2 Polizisten, 1 Psychiater. Ich war in Singapur auf der Toilette. Ohne Scheiß. Männertoilette, Reihe Pissoirs. Steht einer. So. Pinkelt freihändig und checkt nebenher irgendwelche Statusmeldungen auf Facebook. Gäb's kein Datenschutzverordnung, ich hätte Fotos gemacht. Zu brillant. Wo ich hin möchte, Jesus hat uns ein Leben vorgelebt, was wirklich aus Ruhe herauskam und wo er sich auf das, was für ihn wichtig war, konzentriert hatte. Schau, Jesus war auch umgeben von Stress, aber er hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Es war aber einer krank, lesen wir in Johannes 11. Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Also der hat die wirklich geliebt. Das ist einer der wenigen Stellen, wo eine persönliche Verbindung oder eine besondere Zuneigung zu Jesus, also Gott liebt alle, aber hier wird uns irgendwie nochmal berichtet, dass hier jemand ist, den er in einem besonderen Maße als Freund liebgewonnen hatte. Und dann, also hör mal, als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Jesus ließ sich nicht so sehr von Dringlichem oder Dramatischem beeindrucken. Das finde ich wirklich spannend. Denn erst sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm: Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin. Jesus erwiderte: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Ich habe nur einen kurzen Gedanken. Hat der Tag nicht 12 Stunden? Unsere hat manchmal 20. Ich habe das vorhin gelesen mit dem Aufreiben und die Auflösung von Ordnung und alles gleich machen. Guck mal, Gott hat geschaffen im Gegenüber als Mann und Frau. Tag und Nacht, Arbeit und Ruhe. Ich gewöhne mir wieder an, mein Telefon zu Hause auf den Tisch zu legen. Weil dieses ständige Geklingel, Vibrieren, irgendwas bringt mir die Arbeit 18 Stunden in meine Hosentasche. Boah, das ist ein Killer. Also für mich ist das wirklich ein Killer, weil es drangsaliert mich mit Dringendem oder Belanglosem. War Frühstücken. Danke. Wirklich, du bist gesegnet. Es freut mich sehr zu wissen, dass du gefrühstückt hast. Und was man nicht sonst noch alles für Zeug bekommt. Die Geschichte, ich glaube, wir kennen die, wo Jesus den Sturm stillt. Da heißt es, Vers 38, und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Die ganze Geschichte ist kurz erzählt. Bill Johnson hat es so brillant und simpel gemacht wie sonst niemand. Du kannst nur den Sturm stillen, in dem du schlafen kannst. Ich habe heute einen anderen Ansatz. Die Jünger sind mitten im Trubel und Jesus schlief. Der hat sich einfach die Freiheit genommen zu schlafen. Vielleicht war er auch müde. Wenn ich das Leben Jesu studiere, dann lese ich ganz oft, dass er früh am Morgen aufstand, die Einsamkeit suchte, weg war, um Zeit mit Gott zu haben. Er hat sich rausgenommen aus all den Dringlichkeiten, aus all dem, was man scheinbar tun muss. Jesus, komm, die Leute brauchen dich. Und hier sind noch Leute, die brauchen auch ein Wunder. Und die lieben dich und die wollen dich reden hören. Jesus, das wieder auf dem Berg, redet mit dem Papa, nicht auffindbar. Er war früh weg. Vielleicht hat er auch geschlafen, weil er müde war. Also ich glaube, es hat ihn nicht beeindruckt. Ich will das nicht. Aber ich glaube, es gibt etwas, sein Leben zu ordnen. Und es begab sich, Markus 4, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht, bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Da streckte er die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er befahl ihm, es niemand zu sagen. Geh vielmehr hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, ihn zum Zeugnis. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber hielt sich zurückgezogen an einem einsamen Ort auf und betete. Mir fällt was auf. Wenn ich die Bibel lese, lese ich dieses Muster immer und immer wieder. Jesus heilt und Jesus war zurückgezogen. Immer und immer wieder. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang, den ich lernen darf. Und die Ergebnisse zu wollen, glaube ich, hat einen Zusammenhang mit einem Lebensstil. Schau, ich will heute keinen Aufruf machen, um für dich zu beten. Also wir werden nachher Gebet anbieten. Aber heute ist mir eines wichtig. Vielleicht nimmst du kurz dein Handy. Das ist super. Handy hat ganz viele tolle Sachen. Und wenn es was gibt, wo du merkst, das ist mir wirklich wichtig, schaffe Zeit dafür. Schaffe Zeit für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Sie werden dir sonst geraubt. Wir leben in einer Zeit, die so unglaublich wie nie davor von Dringlichem und Belanglosen umgeben ist. Und ich glaube, man muss sich bewusst entscheiden für die Dinge, die einem wirklich wichtig sind. Und ich glaube auch, dass dieses sich Fokussieren auf das Wenige auch mit Aufbruch, Veränderung und Erweckung zu tun hat. Ja, warte, würdest du das beim Mittagessen erzählen? Also nein, gerne, aber ich will auf unsere Zeit achten und es nicht überstrapazieren. Also ich würde mich freuen, wenn du es mir erzählst, aber es gibt ganz viele nützliche Dinge, die man damit machen kann. Eines davon ist, ich hatte es ja gerade gesagt, ich will uns kurz Zeit geben, wenn es was gibt, wo du sagst, das ist mir wirklich wichtig, hier will ich wachsen. Ich will uns allen sagen, die Zeit ist da. Die Zeit ist da. Wenn der Durchschnittsnutzer 20 Stunden irgendwie am Handy verbringt, ich sage nicht, lass es. Ich sage, schenk mir ein Drittel und investiere es für das, was dir wichtig ist. Du kannst jede Woche ein Buch lesen. Das sind 7 Stunden. Da kommst du weit. Du kannst anfangen, ein Instrument zu lernen, du kannst eine Ausbildung machen, du kannst in dein geistliches Leben investieren, du kannst für deinen Pastor beten, dass es zeitlich besser hinbekommt. Wenn du jeden Tag eine Stunde betest, Gott wird darauf hören, der wird mich verändern. Komm, wir stehen mal auf. Herzliche Einladung. Draußen hat jemand Zeit investiert und hat für uns gekocht. Vielen Dank, wir haben noch Zeit. Es war die Christiane. Yeah. Da draußen gibt es noch eine Liste, da kann man sich eintragen. Heute sind wieder prophetische Teams da, sind Leute, die sich für dich Zeit nehmen, um einfach zu hören, was Gott dir sagen will. Wenn du heute hier bist und sagst, es gibt ein Anliegen, wo ich wirklich Veränderung von Gott brauche, dann sind hier vorne auch Leute, die gerne mit dir beten, und wir sind tief davon überzeugt, dass Gott wirkt. Und wir haben vorhin so viel gehört, wie Gott verändert, Situationen geschaffen hat, geheilt hat. Ich glaube, ich muss dazu nicht mehr sagen. Gott ist so gut und er liebt es zu wirken. Wenn du heute hier bist und sagst, ich habe wirklich Interesse an einem Leben mit Gott, aber ich habe noch so viele Fragen, ich würde irgendwie gerne anfangen, ein Leben mit Gott zu starten, aber ich weiß auch nicht so genau, dann komm einfach direkt jetzt im Anschluss auf mich zu. Ich will gerne mit dir reden und dir vielleicht helfen, ein Leben zu starten. Und ich würde zum Schluss noch einmal kurz mit uns beten. Danke, Jesus, dass du uns allen dieses Geschenk von Zeit gegeben hast. Und ich bete, dass wir alle mehr und mehr erkennen, dass wir dazu bestimmt sind, zu herrschen und nicht beherrscht zu werden. Und dass wir gestalten und unsere Welt ordnen und vergrößern. Und dass dadurch dein Reich gebaut wird, indem wir nicht von Nichtigem oder Belanglosen zugeballert sind, sondern indem wir uns Zeit nehmen für die Dinge, die uns wichtig sind. Und dass du uns hilfst zu entdecken, wozu wir bestimmt sind und welche Möglichkeiten in uns schlummern, welches Potenzial in uns liegt und dass wir alle dazu geschaffen sind, ein Erbe zu hinterlassen. Und zwar hauptsächlich mit Dingen, wo es nicht um Geld geht, zu lieben, Zeit zu haben, zu versöhnen, Wiederherstellung zu bringen. Danke, dass Leben mit dir wirklich spannend ist und dass wir diese Dinge auch mehr und mehr entdecken und du uns Kraft gibst zu gestalten. Amen. Amen.